ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Claudia Deeg.
Und zu Gast Ulf Werner. Herzlich willkommen.
Moin, danke schön, dass ich hier sein kann.
Sie kommen, moin, das klingt schon durch, aus dem Norden, aus Hamburg angereist. In welcher Rolle oder Funktion denn heute? Mehr Pastor oder mehr Punker?
Ich bin immer beides. Das wäre mich zu anstrengend, die Rollen so irgendwie abzugrenzen und am Sonntag nur im Tal auf die Kanzel zu hüpfen und danach den Nietengürtel an und zum nächsten Konzert zu rennen. Das wäre nichts. Nee, ich bin immer beides eigentlich.
Aber einen Nietengürtel haben Sie noch?
Einen habe ich noch. Einen habe ich noch aus Berlin. Richtig gutes Leder. Ja, den habe ich noch.
Und wir reden über Ihr bewegtes Leben, was Gottesdienste und Konzerte vielleicht gemeinsam haben. Den Nietengürtel, den trägt er heute nicht, dafür aber ein pinkfarbenes, grelles Sweatshirt, so ein Hoodie. Dankeschön nochmal fürs Kommen an der Stelle. Wie ließ sich das einrichten an so einem christlichen Feiertagswochenende für Sie als Pastor? Sie arbeiten in Hamburg-Altona in einer evangelischen Gemeinde.
Ja, das war ein bisschen abenteuerlicher Trip. Ich arbeite in Altona an der Kirche der Stille und da machen wir immer besondere Gottesdienstformate. Und gestern Abend haben wir eine meditative Pfingstgottesdienst mit plattdeutschem Gesang und so gefeiert.
Okay.
Mit meditativem plattdeutschem Gesang. Und danach bin ich ins Auto gesprungen und durch die Nacht gefahren, habe einen Zwischenstopp in Kassel gemacht auf dem Biohof eines Freundes, habe da übernachtet und bin dann die letzten 2 Stunden heute Morgen hierher gekommen und so stehe ich hier. Also so hat es geklappt irgendwie.
Sehr gut. Eine meditative Andacht, wie stellen wir uns das vor?
Also es ist... das sind meditative Gesänge, die habe ich zusammen mit einem Pianisten geschrieben. Wir haben da auch ein Buch rausgebracht, Tiefenklang-Gesänge sind das. Die sind einfache Gesänge, die man in der Gruppe singen kann, um in die Ruhe zu kommen erstmal.
Aber da stellen wir uns nicht so eine Kirche vor mit Bänken.
Nein, aus der Kirche der Stille wurden alle Bänke rausgenommen. Das ist ein wunderschöner Ort geworden. Und dann saßen wir da quasi um so ein Oktagon, das sozusagen die heilige Mitte des Raumes darstellt. Und hatten dann auch, manche saßen auf Yoga-Kissen, manche saßen, knieten auf diesen Kniebänken. Ich weiß nicht, ob man die so kennt, aber die sind auch in meditativen Kreisen gerne benutzt und manche saßen auf so, wie es ihnen halt gepasst hat. Und dann hatten wir einen Pianisten da, der alle so in die Stille gebracht hat und das Zentrum war dann einfach, 8 oder 9 Minuten haben wir einfach zusammen dann Stille auch gehabt in der Mitte des Gottesdienstes. Es gab noch ein kleines Abendmahl danach und am Schluss gesungenen Segen und ganz viel Gesang und ganz viel Emotion war da im Raum. Es war schön.
So, und das muss man sich jetzt mal vorstellen, dieses Meditative, diese Stille, wie Sie sie gerade beschrieben haben. Und gleichzeitig Ihr anderes Leben als Punkrocker. Ich meine, das gehört ja seit Jahren, seit Jahrzehnten beides zusammen und warum Sie Pastor geworden sind und so, das werden wir alles noch besprechen. Aber an der Stelle die Frage, haben vielleicht Gottesdienste und Konzerte durchaus was gemeinsam?
Auf jeden Fall, weil es sind beides Möglichkeiten, in die Ewigkeit abzuheben. Und bei Konzerten habe ich das vielleicht in ekstatischeren Momenten, wo dann so der Funke überspringt. Jeder, der auf dem Konzert war, kennt das, glaube ich. Wo dann sich so Publikum und Band und so verbinden und man dann so zusammen so einen Moment hat, wo man einmal abhebt. So stelle ich mir das Paradies vor, in diese Ewigkeit. Und das hatte ich aber gestern Abend auch in dieser Stille, in dem wir zusammen einfach in die Stille gegangen sind, habe ich das auch irgendwie gespürt. Und ich glaube, es gibt einfach verschiedene Wege dahin.
Sind das Gottesmomente für Sie?
Für mich sind das Gottesmomente und ich glaube, die sind ganz bunt und verschieden. Die kann man in der Natur genießen, die kann man in der Stille haben, in einem tiefen Gespräch an der Bar mit Freunden oder eben bei einem Punkkonzert. Und ich habe es am meisten eben, weil ich aus lange bevor ich Pastor geworden bin, eben auch als Musiker schon unterwegs war, habe ich natürlich am meisten Erfahrung in der Musik damit gehabt.
Sie haben ein Buch geschrieben, Wilde Sehnsucht. Punk, Predigt und Passion, der Rhythmus meines Lebens, so heißt das Buch. Ich vermute mal, ein klassischer Dreivierteltakt ist das Leben nicht, oder? Also so schön schwingen, Wiener Walzer mäßig. Wie würden Sie es von der Musik her beschreiben, Ihr Leben?
Ja, schon eher Offbeat, ne? so wie meine Musik. Genau, wie man ja Ska-Punk, das ist viel mit Offbeat, mit Trompete und so. Und auch mit vielen Brüchen. Und die ziehen sich durch mein Leben. So ein bisschen Zickzack-Musik.
Ja. Zickzack-Musik trifft es ganz gut. Die Beatles, weil sie mit der Musik aufgewachsen sind, weil die Eltern es gehört haben.
Genau, das war immer so ein besonderer Moment, wenn da diese Schallplatten aufgelegt wurden, das weiß ich noch als Kind. Elvis, die Beatles, das hat mich damals schon so richtig gezogen. Deswegen schön, dass wir das gerade gehört haben.
Ja. Welche Rolle hat spielt Musik in Ihrem Leben? Sie haben früher Klavier gespielt, Gesang, aber jetzt ist es die Trompete.
Ja, Musik ist mein Leben. Also da, das hilft mir, schwingungsfähig zu bleiben. Das brauche ich, auch um meinen Beruf gut machen zu können. Das ist für mich alles und eben das waren die ersten Möglichkeiten für mich, mit in Berührung zu kommen, mit was Göttlichem so.
Also welchen Beruf machen zu können? Also den Beruf des Pastors, weil Musik der Schlüssel auch ein Stück weit zu Gott ist?
Ja, für mich schon. Für mich ist das ein Schlüssel zu Gott. Im Studium bin ich mal so einem Theologen begegnet, der hieß Schleiermacher, so der Theologe der Gefühle. Und der hat mal gesagt, Musik ist das, was dem Göttlichen am nächsten kommt, weil man mit einem Trompetenton oder so sich nochmal anders ausdrücken kann. Worte kommen irgendwann an eine Grenze, da kannst du nicht alles mit sagen, aber mit Musik kommst du immer noch ein bisschen drüber. Das ist zumindest meine Erfahrung.
Und deshalb spielt Musik auch bei Ihrem Buch eine Rolle. Das Buch soll so eine Art spiritueller Roadtrip sein. Es gibt einen QR-Code und mit dem landet man auf einer Playliste mit Songs. Also ein Buch quasi, das singen kann. Wir haben einen kleinen Auszug vom Schatten ins Licht.
Eine Sprache, eine Liebe, egal wer du bist, egal wo du bist. Eine Sprache, eine Liebe, egal wie verloren du bist, komm vom Schatten ins Licht.
Und da haben Sie spontan gesagt, ja, es passt zu Pfingsten. Warum?
Ja, weil an Pfingsten gibt es ja in der Apostelgeschichte, wird der Heilige Geist wieder so ausgekippt über alle und alle sprechen quasi eine Sprache und das passiert in der Musik auch. Also da und darum geht es in dem Song auch letztlich, dass man über die Musik einfach sich verbinden kann auf einer nonverbalen Ebene.
Ihr Buch hat autobiografische Züge. Sie sind in Waldenbuch, einer Kleinstadt südlich von Stuttgart, aufgewachsen, haben sich da aber nie richtig heimisch gefühlt. Schreiben Sie, warum?
Das stimmt. Vermutlich, weil meine Eltern beides Geflüchtete waren, die... Also mein Vater ist irgendwo auf der Flucht in einem Kuhstall in Ungarn geboren worden und dann über Wien nach Stuttgart, Stuttgart-Roth und dann nach Waldenbuch gekommen und meine Mutter aus Schlesien geflohen. Und die haben auch, glaube ich, sind erstmal nicht ganz so freundlich da aufgenommen worden, bis sie dann halt selber sind beides Zahnärzte geworden dann. Da hatten sie dann schon eine starke Akzeptanz, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl gehabt, da nicht ganz so dazu zu gehören. Ich habe mich nie zu Hause gefühlt da.
Sie sind da mit 16 zu Hause ausgezogen, von einem humanistischen Gymnasium auf ein evangelisches Internat am Bodensee gewechselt. Ich glaube, ich kann sagen, weil Sie nicht so richtig super in der Schule waren, oder?
Ja, ich sag mal so, ich hatte Differenzen mit dem Lehrkörper, wo man mir nahegelegt hat, dass meine Zukunft an dieser Schule begrenzt wäre und es vielleicht besser für mich wäre zu gehen. Also bin ich gegangen.
Okay, und nach dem evangelischen Internat haben Sie dann angefangen mit dem Theologiestudium im Evangelischen Stift in Tübingen.
Ja.
Ich meine, von so einem, ich sag mal in Anführungsstrichen, Problemschüler zum Theologiestudenten in Tübingen. Das ist schon krass.
Ja, war ja jetzt nicht irgendwie absichtlich ein Problemschüler. Ich habe einfach krasse Angst immer gehabt vor vor Klausuren. Ich habe irgendwie, war der Klassenclown, habe halt versucht, mich dadurch wahrscheinlich irgendwie auch beliebt zu machen. Aber ich war nicht doof, glaube ich. Ich war nicht doof, aber ich kam irgendwie nicht mit diesem Schulsystem zurecht. Und zum Theologiestudium bin ich auch erstmal so, ja, eher so reingeweht. Und bin dann da auch erstmal ein bisschen an meine Grenzen gekommen, weil da kamen erstmal die ganzen alten Sprachen, die ich machen musste. Und ich war auch überhaupt nicht gut in Latein, in Altgriechisch oder in Hebräisch. Ich habe mich da richtig durchgequält.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, mit Ulf Werner. Die Art und Weise mit Griechisch, Hebräisch und so, das war nicht so richtig Ihr Ding. Also zumindest nicht so in der Form. Und Sie haben sich dann Ihre Nischen gesucht, in einem Gefängnis Sport und Musik angeboten. Wie war das? Also wie kamen Sie auf die Idee und was haben Sie da gemacht?
Ich habe irgendwann mal gemerkt, dass ich in diesem verschulten Uni-Studium nicht weiterkomme mit dem, was ich eigentlich suche. Und dann habe ich gesagt, das Leben soll mein Lehrmeister werden. Und dann gab es dieses Projekt. Dann habe ich eine Sportgruppe in der U-Haft in Tübingen erstmal angeboten und bin darüber dann in die große JVA nach Rottenburg gekommen und habe da eben ein Musikprojekt angeboten. Und zwar ein Hip-Hop-Projekt, wo wir mit Strafgefangenen zusammen eben getextet haben. Ich hatte Beats vom lokalen DJ bekommen. Wir sind einmal die Woche immer in die JVA gegangen und haben uns getroffen im Proberaum da. Und da sind ganz berührende Songs bei entstanden. Und das hat mich persönlich wirklich weitergebracht. Zum einen mal habe ich da gemerkt, dass es auch immer eine Glückssache ist, wohin man geboren wird, welchen Support man zu Hause hat, wie es dann letztlich für einen auch im Leben läuft, ist dann nicht immer nur die eigene Entscheidung. Das hat mir ganz viel gegeben, da in der JVA dieses Musikprojekt zu machen.
Und trotzdem, parallel ja das Studium, es war dann alles zu eng und Sie wollten raus, sind dann nach Hamburg gegangen. Ja, ja. Man kann, glaube ich, sagen, geflohen. Warum Hamburg? Hauptsache weit weg, ich meine, Süddeutschland nach Norddeutschland.
Also es hat mich da hingezogen. Es war so die große Freiheit, die mich da gerufen hat, glaube ich, zum einen mal. Und da bin ich dann auch beim Freund, der schon länger da gewohnt hatte, erstmal untergekommen. Und ich habe die Stadt einfach so geliebt. Ich bin darin so aufgegangen. Und dann wusste ich, das ist Hamburg. Ich werde nie wieder zurück nach Tübingen gehen.
Ja. Und Punkrock stand da schon aber auch, war schon auch ein Element, weshalb Sie dorthin sind, weil die Musik Sie da gerufen hat.
Ich bin da direkt dann auch bei Bands eingestiegen und erstmal sehr viel auf Tour gegangen durch die Republik. Und genau, das war in Hamburg natürlich viel mehr möglich. Da gibt es einfach eine Vielfalt an Clubs, an Bars, wo Punkrock gespielt wird, wo man einfach Menschen auch trifft, die ähnlich ticken. Das habe ich in Tübingen nicht so gehabt.
Ne? Und das war, ja, aber jetzt stelle ich mir das, also Achtung, Klischee, ich stelle mir das jetzt so vor, da kommt der Theologiestudent aus Tübingen und sagt, hallo, ich möchte bei euch in der Punkband mitmachen.
Ja, das zuerst muss ich selber eine gründen, um erstmal Kredibilität zu bekommen. Okay. Das stimmt schon. Aber ich bin dann tatsächlich auch eben bei einer größeren Punkband eingestiegen, bei Rantanplan. Und da waren zuerst der Sänger auch skeptisch, was will der Theologiestudent hier? Mhm. Und dann haben wir aber zusammen in Kiel in der Pumpe, weiß ich noch, das war das erste Konzert, haben wir zusammen gespielt und ich konnte die Songs auch noch gar nicht richtig. Ich habe richtig schlecht gespielt und bin dann so aus einer Not raus ins Publikum gejumpt und die habe einen Stage-Dive gemacht. Und das war aber so der Moment, wo der Sänger gemerkt hat, hey, der tickt wie ich und so. Und ja, über die Jahre wurde er zu einem meiner besten Freunde dann. Ja.
Und von was haben Sie gelebt in der Zeit?
Naja, ich habe damals eben noch Stipendium gehabt, dann habe ich aber auch so viele Nebenjobs gemacht, ne? in Bars hinterm Tresen gestanden, habe auch manchmal am Hafen gearbeitet, wenn irgendwie da was zu tun war, habe in der Skatehalle gearbeitet, das habe ich eine lange Zeit gemacht, das war total schön, ja, und überall da bin ich eben mit Menschen in Verbindung gekommen, die eben auch ein bisschen Zickzackweg durchs Leben genommen haben und so hat sich das dann total gut ergeben alles.
Wie war das auf St. Pauli? Sie haben ja in der Nähe der Reeperbahn gewohnt.
Ja, ich habe in der Davidstraße gewohnt, direkt mit Blick auf die Herbertstraße. Ich brauchte keinen Fernseher mehr. Ich habe mich abends immer nur ans Fenster gesetzt und über die Herbertstraße geschaut und was sich da unten alles so abgespielt hat an Dramen und Szenen. Ja.
Hat das nicht auch was mit Ihnen gemacht?
Ja, auf jeden Fall. Es war eine besondere Zeit, da zu leben. Wir haben da ich habe da eine Musikerkommune gegründet, habe da mit unserem Sänger zusammen gewohnt. Wir hatten keine Wände, sondern nur so Vorhänge, haben das einfach mal ausprobiert, wie das ist, so zu leben. Und wenn wir Musik machen wollten, haben wir die Vorhänge aufgemacht und gespielt. Und wenn wir wieder Ruhe brauchten, haben wir zugezogen. Das war eine besondere Zeit.
Ja. Hat sich's bewährt, das Konzept? Also würden Sie so nochmal wohnen wollen?
Also wir haben es erstaunlich lange miteinander ausgehalten. Cool. Es war wirklich gut und da ist auch eine gute Platte dabei rausgekommen, die Pauli damals mit Rand am Plan. Die mag ich heute noch sehr gerne. Mhm. Ja.
Sie haben sich da aber immer mehr vom Theologiestudium entfernt und schreiben in Ihrem Buch, der schwarze Hund hat vorbeigeschaut. Ich wusste erstmal nicht, was mit dem schwarzen Hund gemeint ist.
Ja, der schwarze Hund, das ist letztlich ein Symbol gewesen für meine Depressionen, die ich damals gefallen bin. Das hat mich dann irgendwann überfallen. Ich hatte damals das Examen einmal gewagt, bin da durchgefallen, hatte eine schwere Trennung hinter mir und so und war dann in der Davidstraße in diesem Hinterzimmer und da hat es mich dann einmal richtig, richtig erwischt gehabt. So, das war das erste Mal, dass ich sowas hatte. Da war ich ja auch noch viel jünger und unerfahrener mit dem Thema Depression, wusste gar nicht genau, was das jetzt ist. Und genau, bin dann damit in, das hat mich getroffen.
Und Sie haben es aber geschafft, Sie haben die Kurve gekriegt, was nicht selbstverständlich ist. Es hätte auch anders ausgehen können, oder?
Das stimmt. Ich habe Hilfe mir geholt. Ich habe auch die Musik teilweise genutzt, um damit umzugehen, um wieder schwingungsfähiger zu werden, weil das war wie in Watte gepackt zu sein damals. Schritt für Schritt. Und dann habe ich auch den Ort einfach verlassen. Ich musste von der Davidstraße weg. Hatte Hilfe von einem Freund, der gesagt hat, komm zu mir auf meinen Hof. Der hatte einen Biobauernhof in der Nähe von Kassel, wunderschön gelegen an der Fulda-Schleife. Da habe ich mir dann einen Bauwagen geholt und hatte dann erstmal gesagt, ich muss jetzt erstmal eremitisch leben, weg von diesem ganzen Punkrock und so, erstmal zur Ruhe kommen, mal wieder klarkommen mit dem Leben.
Und auch raus aus der Großstadt, ich meine, das ist ja der totale Kontrast dann. Und da hat sich das eigentlich ganz gut angefühlt und dann gab es aber einen Schlüsselmoment, da wären Sie fast in der Fulda ertrunken.
Das stimmt. Ich glaube, ich war gerade dabei, wieder also gesund zu sein und habe dann richtig gefühlt, jetzt ist wieder Zeit, nach Hamburg zurückzukommen. Und ich war gerade beim Joggen und da habe ich dieses Ziehen in mir gefühlt und bin um diese Fulda-Schleife gejoggt, die sich um den Hof legt. Und dachte, jetzt schwimme ich durch die Fulda rüber an den Hof, pack meine Sachen und fahre zurück nach Hamburg. Bin wie so bei Baywatch ins Wasser gejoggt und bin losgeschwommen und hatte dann gemerkt, dass das Wasser kalt ist, dass es eine Strömung hat, dass ich hier gerade so einen Kälteschock bekomme. Und hab's dann mit Mühe und Not quasi ans andere Ende geschafft und bin dann so bibbernd unter die heiße Dusche gestiegen, als ich mich dann auf den Hof zurückgequält hatte und das war für mich dann so ein Punkt, okay, das war meine Taufe, jetzt gehe ich zurück nach Hamburg und wag's nochmal, mich dieser Prüfungsangst und dem Examen zu stellen.
Und in diese ganze Zeit, und ich glaube, der Song begleitet Sie ohnehin immer noch, oder? Free Fallin'?
Auf jeden Fall. Das ist ein Freiheitssong, der wirklich alles in Schwingung versetzen kann.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, mit Ulf Werner, Pastor, in Basecap, pinkfarbenem Hoodie und mit Tattoos auf den Unterarmen. Die sehe ich hier gerade im SWR1-Studio. Herzlich willkommen nochmal.
Danke, dass ich da sein darf. Moin.
Die Tattoos, haben die schon mal irritiert in Ihrer Arbeit als Pastor?
Es war eher ein Türöffner oft. Ich glaube, dass zu mir eher Menschen kommen, die das mögen. Und die ganz Konservativen, die machen, glaube ich, dann einen Bogen um mich. Von daher. Hat immer gepasst bisher. Ja.
Pastor und Punkrocker, beides geht gut zusammen. Das zeigt unser Gast heute in SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, Ulf Werner. Sie arbeiten in einer evangelischen Gemeinde in Hamburg. Wie viele wissen da eigentlich, dass Sie auch Mitglied einer Punkrockband sind?
Da habe ich nie ein Geheimnis drum gemacht. Das ist, ab und zu sind auch welche auf Konzerten von mir, die irgendwie aus der Gemeinde sind. Früher waren es die Eltern der Konfirmanden oder Konfirmanden, die da vorbeigeschaut haben. Das war total witzig, die dann auf einmal im Publikum so abgehen zu sehen, in so einem ganz anderen Kontext. Ja.
Sie arbeiten in der Kirche der Stille, da haben wir schon drüber gesprochen. Und Sie haben mal in einem Interview gesagt, die Stille ist der Schatten vom Lauten. Kriegen Sie es vielleicht auch deshalb ganz gut beides zusammen, weil die Musik ist ja die sie auch machen, ist ja zum Teil auch sehr laut.
Das stimmt. Ich glaube, beides gehört zusammen. Lautstärke und Stille, das ist wie Licht und Schatten, das gehört zusammen. Und für mich ist diese Arbeit an der Kirche der Stille und auch, dass man da einen Raum aufmacht, wo Menschen auch in diesem stressigen Alltag und in Hamburg, gerade in der Innenstadt, mal in die Stille tauchen können, das ist für mich ein totaler Schatz.
Das heißt, das muss man sich so vorstellen, dass die Tür geöffnet und wenn jetzt jemand einfach mal Ruhe braucht, dann kommt der vielleicht mal in der Mittagspause rein, ja, legt sich dahin und im manchmal schläft er vielleicht auch ein?
Tatsächlich, das ist genauso. Von 12 bis 18 Uhr, von Montag bis Freitags kann man in die Stille gehen. Man kann draußen in so Schließfächern sein Handy einschließen. Das ist ja manchmal auch so ein großer Stressfaktor heutzutage. Und es gibt tatsächlich manche, die machen da ihre Mittagspause und die legen sich rein und schlafen. Das ist so. Ja.
Aber ist ich schlecht, großartig. Wenn man dann kein Handy hat, um sich den Wecker zu stellen.
Okay. Da sitzt dann draußen eine ehrenamtliche Hüterin, der kann man sagen, können Sie mich bitte in einer halben Stunde wecken?
Ah, okay, das ist natürlich praktisch. Sonst ist Ihnen auch Seelsorge wichtig? Sie arbeiten auch in einem Hospiz, manchmal.
Also neben der Kirche der Stille ist direkt ein Hospiz, wo ich dann auch bereit bin, wenn ich gerufen werde, wenn jemand sich auf dem Weg in die Ewigkeit macht, vorbeizuschauen und ins Gespräch zu kommen. Mir ist es aber auch wichtig, so habe ich oft auch Anfragen für Gespräche und dann mache ich manchmal einen Seelsorgespaziergang oder mache einen Hausbesuch oder so, je nachdem, was halt gerade dran ist.
Und Beerdigungen gehören nach wie vor auch dazu?
Ja, ja. Mhm. Genau. Die ganz traditionellen Amtshandlungen mache ich auch. Hochzeiten, Taufen, Beerdigungen. Genau, das ist alles das, was dazugehört. Und Beerdigung finde ich besonders wichtig, dass man die auch gut macht, dass Trauer in Fluss kommen kann.
Dunkelheit hat für Sie auch was Schönes?
Auf jeden Fall ist Dunkelheit für mich nie was Schlechtes gewesen. Nie was. In den dunkelsten Clubs habe ich manchmal die schönsten Momente gehabt. So. Und es hat auch manchmal was Beruhigendes, sich so in so eine Dunkelheit fallen lassen zu können oder zu entspannen, die Augen zu schließen, nicht dauernd dieses helle Grelle zu haben. Mhm. Ich habe da keine, nicht nur schlechte Verbindungen damit.
Dieses Meditative, das Konzept der Kirche, in der Sie arbeiten, könnten Sie sich vorstellen, dass das auch den christlichen Kirchen helfen könnte, aus dieser Krise rauszukommen? Also, dass da eine Chance drin steckt?
Ich glaube, da steckt was total Aktuelles drin in dieser Kirche. Der Stille kann man in die Stille gehen und es gibt ja gerade auch zum Beispiel so Offline-Clubs, wo Menschen Geld bezahlen tatsächlich, um ihr Handy draußen zu lassen und dann einfach ein Wochenende lang offline zu sein und so. Und im Prinzip bieten wir solche Geschichten an und das ist, glaube ich, auch wichtig heutzutage, auch mal vielleicht das Handy wegzulegen. Ich finde es auch krass spannend, vielleicht mal so Social Detox zu machen, Social Media Detox und so. Und da ist die Kirche der Stille eigentlich total weit vorne mit dabei, mit Angeboten, die total aktuell sind. Also ich glaube, da steckt was Modernes drin.
Ja. Weil die Kirchen ja unter einem rasanten Mitgliederschwund leiden. In dem Zusammenhang fand ich interessant, dass zuletzt hatten wir die Diskussion angestoßen von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner von der CDU. Kirchen würden sich oft zu sehr tagesaktuell politisch einmischen. Wie ist da Ihre Position?
Ich finde, als Kirche ist es wichtig, eine Haltung zu haben, dass wir für eine bunte Welt einstehen, dass wir für die Liebe einstehen. Und dafür gehe ich mit meiner Kollegin, auch die mit mir die Kirche der Stille macht, Pastorin Laura Koch-Pauker, auch gerne zu Demos. Und wir nehmen da teil und wir zeigen eine Haltung und das ist wichtig. Und von daher ist es mir zumindest wichtig, dass wir immer ein Signal senden, dass wir für die Liebe einstehen wollen und für eine bunte Welt und für eine Offenheit. Genau.
Sagt Ulf Werner, Pastor aus Hamburg. Sie haben über Ihre Arbeit als Pfarrer gesprochen. Sie sind immer noch Musiker, ab und zu mit der Band unterwegs, haben gerade ein Buch geschrieben. Und Sie haben nebenbei noch Familie, Ihre Frau Doro und die Zwillinge, 6 Jahre alt. So, jetzt wollen wir alle wissen, wie kriegen Sie das unter einen Hut?
Ja, ohne Doro würde ich super alt aussehen. Die hilft mir total irgendwie, auch was Struktur angeht, weil ich so ein bisschen chaotischer Typ manchmal bin, dass jeder manchmal auch sagt, also das muss jetzt nicht sein, komm mal wieder klar, relax mal und dann schmoll ich kurz, aber weiß, dass sie recht hat. Und über die Jahre sind wir einfach wirklich, also es ist einfach total toll, sie als Anker zu haben.
Und Familie ist Ihnen wichtig?
Ja, schon. Also das Wichtigste ist eigentlich für mich, dass ich ein guter Vater bin und dass wir schöne Momente als Familie zusammen haben, genau. Das ist mir wirklich, wirklich wichtig, ja.
Und mit einem Grund, weshalb Sie das Buch Wilde Sehnsucht ja auch der Frau und Ihren Kindern gewidmet haben. Sie haben in einem Interview gesagt, dass Ihre Frau Doro Ihr Anker ist, dass Sie über Sie gelernt haben, ein weiches Herz zu behalten.
Ja, das stimmt, weil Doro und ich sind schon durch Zeiten gegangen, die irgendwie nicht so einfach waren. Schwere Geburt mit den Kindern. Und gerade in solchen Phasen oder wo ich selber auch mal von Krankheit betroffen war, mit so einer Tumorgeschichte oder so, habe ich mich immer gefragt, warum passiert mir das und so, und habe dann so neidvoll nach links und rechts geguckt und hatte immer so das Gefühl, ja, das passiert jetzt nur mir und so. Und Doro hat mir dadurch irgendwann eröffnet, hat zu mir gesagt, hey, behalt doch mal ein weiches Herz in der Situation, wo mir das total gut getan hat. Und dieses Verhärten und dieses neidische nach links und rechts gucken, das führt einfach zu nichts. Und das ist was sie mir so vorgelebt hat immer.
Ich finde das insofern bemerkenswert, dass sie mit ihrem ganzen Background, also mit der Musik, mit dem Theologiestudium, mit der Arbeit als Pastor, ja natürlich auch an Punkte kommen, wo sie, ich nenne es jetzt mal, hadern oder fragen, hey, warum ich schon wieder? Das vergessen wir vielleicht manchmal, oder? Dass es ja eigentlich erstmal jedem so gehen kann.
Ich glaube, das ist total wichtig, dass man sich das immer behält. Als Pastor schwebt man ja nicht über den Dingen so. Ich bin genauso Mensch wie alle anderen. Wir hasseln, stecken ja alle zusammen in diesem verrückten Leben. So. Und ich habe mein Licht, ich habe meinen Schatten in mir. Ich bin in keinster Weise irgendwie anders. Und das ist aber für mich auch wichtig, dass ich selber das annehmen kann, dass ich auch kein Heiliger sein muss, sondern dass ich das alles auch in mir haben darf. Und wenn man das als Pastor irgendwie in sich hat und lebt, dann glaube ich, kann man ganz gesund durch den Beruf gehen.
Und inwiefern hilft dann aber doch auch der Glaube? Also gerade auch in der Situation, als es mit den Kindern, mit der Geburt so schwierig war, dass auf der Kippe stand?
Es hilft insofern, dass ich einen Ort, also mir hat zum Beispiel das Gebet in solchen Situationen geholfen, um bei mir anzukommen und mich mit meinen Themen auseinanderzusetzen. Das finde ich auch bei Meditation und so richtig gut und hilfreich, weil es hilft, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Das ist eine spirituelle Übung, die sehr hilfreich ist. Mir geht es nicht darum, dass ich meine Verantwortung an Gott einfach abgebe und dann glaube, hey, jetzt ist alles getan und so, und der regelt das schon. Nee, es ist schon wichtig, auch eine eigene innere Arbeit zu machen. Aber da sind solche Sachen wie Gebet, Meditation, Kontemplation gut und wichtig.
An der Stelle in dem Buch taucht der Song auf von Bob Marley, No Woman, No Cry. Ist er Ihnen immer noch wichtig?
Einer der wichtigsten Songs, also Bob Marley als Künstler an sich, und No Woman, No Cry, Weine nicht, das war ein absoluter Kraftsong, der uns durch manche schweren Zeiten gebracht hat.
Ulf Werner in SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute, Sie haben Ihr Buch Wilde Sehnsucht ja auch den Engeln des Alltags gewidmet. Wer ist das? Barkeeper, Seelsorger, alle Helfer?
Ja, genau. Also für mich sind das Tresenpersonal auf St. Pauli ist damit gemeint, aber nicht nur da, sondern in der ganzen Republik. Die ganzen Türsteher, für mich waren das so in meiner Arbeit ganz, ganz wichtige Personen, weil ich so gesehen habe, wie viel die jeden Abend eben mit Menschen arbeiten und denen helfen, irgendwie wieder in Schwingung zu kommen oder klarzukommen.
Und denen einfach ein Ohr für die haben, ne? Wahrscheinlich.
Ja. Und auf Augenhöhe auch miteinander. Das fand ich immer richtig, richtig gut.
Und das Rudel, um das geht's auch in dem Buch immer wieder. Sind das die Musikerfreunde?
Das sind die Musiker. Über die Jahre sind wir ja zu so einem großen Rudel herangewachsen mit vielen Musikern oder auch mit den Menschen, die mitkommen und unsere Shirts verkaufen, die den Merch immer aufbauen, die den Tourbus fahren. Das ist einfach eine Family. Mhm.
Ja. Da reden wir über die Band Rantanplan. Da sind Sie immer noch Teil, wenn auch nicht mehr dauernd auf Tour, richtig?
Genau, da bin ich jetzt auch. Wir waren jetzt auf 30 Jahre Tour, da habe ich einige Sachen mitgespielt jetzt. Aber wir sind eben so ein Rudel, so eine Familie, und wir wechseln uns dann manchmal ab.
Und da hören wir mal, wie die so klingen.
Bevor das Monster kommt und dich frisst, bevor dein innerer Funke erlischt, bevor du Konturen verlierst, weil du ausgesaugt wirst, weil es kalt wird in dir.
Ja, Ja, da geht der Kopf schon so ein bisschen mit hin und her hier bei Ulf Werner. Das haben Sie auch selber geschrieben, den Song.
Ja, den habe ich geschrieben.
An, aus.
Ja, ja, genau.
Und zuletzt war es ein Highlight, dass Sie eine Live-Platte mit der Band aufnehmen konnten in den USA. Also das ist schon noch Ihr Ding nach wie vor.
Auf jeden Fall. Ohne die Musik wäre ich, glaube ich, würde es mir ganz schlecht gehen. Das ist immer noch ganz wichtig, um in Schwingung zu bleiben. Wir waren in den USA bei dieser Produzentenlegende Don Fury. Das war für mich so ein Traum, da mal aufnehmen zu können. Jetzt gehen wir nicht mehr hin, bewusst gerade. Aber das war eine tolle, intensive Erfahrung, da nochmal bei der Legende aufnehmen zu können. Ja.
Und wie viel schreiben Sie im Moment noch an Musik? Also wenn das war jetzt ein Song, wie viel kommt da so?
Immer wieder, wenn es mich überkommt. Ich schreibe regelmäßig Musik. Ich schreibe nicht nur für Rantanplan, sondern ich schreibe auch meditative Musik für andere Anlässe und so und versuche da eine Regelmäßigkeit drin zu haben. Das ist sowas, ich habe ein Buch neben, also so ein Schreibheft neben meinem Bett liegen. Wenn ich morgens aufwache, schreibe ich da manchmal was rein, wenn ich was Abgefahrenes geträumt habe oder so, und daraus entstehen dann manchmal Lieder oder Geschichten.
Aber das Verrückte ist ja schon, ich meine, wie kann man das erklären? Auf der einen Seite entsteht so eine Musik, Ska-Punk, und dann entstehen aber auch leise, meditative Songs. Ich meine, das ist schon eine große Spanne.
Das stimmt, aber es hängt auch immer damit zusammen, Musik ist sowas Grandioses, mit wem du sie dann entwickelst. So, ne? Dieser Song, den wir gerade gehört haben, An, aus, hatte ich eigentlich als ganz soften Song geschrieben. Und dann bin ich mit dem Sänger zusammen, mit der Gitarre und so, in den Proberaum gegangen. Und er hat gemeint, ich höre das so, Zeit zu handeln. Und dann habe ich gesagt, ja, lass uns damit gehen. Und dann entsteht auf einmal der Song. Und dann, also das entwickelt sich manchmal. Und das ist alles eins letztendlich.
Okay.
Eine Essenz.
Und mit der Band Rantanplan waren Sie auch mal in Mainz auf dem Open Ohr?
Ich glaube 2018 hat Rantanplan da gespielt. Da habe ich nicht mitgespielt, sondern ich glaube Gero hat da die Posaune geschwungen, großartig.
Und Rantanplan war auch mal bei Rock am Ring. Das haben wir die letzten Tage ja auch gefeiert hier. Und da waren Sie auch nicht dabei. Irgendwie verpassen Sie immer die großen Momente in Rheinland-Pfalz.
Naja, was ist da noch auf der Ecke? Weinheim, Wiesbaden im Schlachthof spielen wir regelmäßig. Okay. Weinheim, Café Zentral. Ach, es gibt so viele schöne Orte. Es muss nicht das große Kino immer sein für mich.
Und Sie sind immer noch Punkrocker. Sind eigentlich die Toten Hosen auch noch Punkrocker? Oder ist Campino inzwischen zu alt und zu reif?
Die sind die großen Helden des Punkrocks. Die sind absolut Punkrock.
Okay. Ihr Buch Wilde Sehnsucht erzählt Geschichten, die so oder so ähnlich passiert sind. Und Sie schreiben, dass der Weg noch nicht zu Ende gegangen ist. Was soll noch kommen? Worauf freuen Sie sich?
Oh, gerade freue ich mich darauf. Ich mache gerade eine Zusatzausbildung zum Körperpaar- und Sexualtherapeuten. Das ist jetzt die Abschlusswoche in Berlin. Finde ich total schön, dass das da irgendwie dann nochmal, dass ich das da abschließen kann. Und dann gucke ich mal, wie das noch irgendwie einfließen kann. Ich finde, es gibt noch so viele Sachen, die ich lernen möchte, so viele Sachen, die ich irgendwie sehen und erleben möchte. Das Leben will gelebt werden, denke ich immer.
Also jetzt noch eine Ausbildung obendrauf. Ich meine, worüber wir gar nicht gesprochen haben, Sie haben ja auch Sozialarbeit noch studiert, ne?
Ja, genau. Das hatte ich aber, als ich das damals Theologie unterbrochen hatte, habe ich damals soziale Arbeit studiert, und das passt jetzt ganz gut mit dieser Therapeutenausbildung zusammen. Und ich glaube, ich will aber immer weiter lernen. Das macht einfach Spaß. Ich glaube, es gibt viele Leute, denen es da so geht, dass sie irgendwie immer Lust haben. Und diesem Ziehen zu folgen, finde ich gut. Das hält einen lebendig und in Schwingung so.
Aber Sie haben schon auch oft Zweifel, also sind Ihr Leben am Überdenken, oder? Also zumindest habe ich die Musik so verstanden und das Buch auch verstanden.
Genau, ich halte immer mal wieder inne und schaue, ist es das noch? Bin ich noch richtig an dem Ort, an dem ich bin? Bin ich auch, und wenn ich spüre, dass das nicht mehr so ist, dann versuche ich irgendwie mein Herz zu öffnen dafür. Ich glaube, wir haben so einen intuitiven Kompass in uns, wo wir eigentlich schon wissen, wo es als nächstes dann hingeht, wo wir so gezogen werden. Aber unser Kopf sagt oft, nein, wir müssen jetzt da logisch drüber nachdenken, das darf nicht sein, jetzt ist doch die Struktur so und so und jetzt ist es gut. Und mein Ziel ist eigentlich zu versuchen, wieder ein bisschen mehr mit dem Herzen zu hören.
weil das Ziel ist, ein erfülltes Leben zu führen. Aber das ist natürlich individuell sehr unterschiedlich, ne?
Genau, ich sage auch bewusst erfüllt und nicht ein total glückliches Leben oder so, weil das ist es bei mir auch nicht gewesen bisher. Mhm. Ich habe auch echt viele doofe Situationen dadurch gehabt, dass ich eben versuche, mit diesem Ziehen zu folgen und so. Da bin ich auch manchmal mit auf die Schnauze gefallen. Aber es ist trotzdem für mich irgendwie die authentischere Art zu leben. Und deswegen entscheide ich mich dafür mit allem Licht und Schatten.
Und ist aber in diesen Zeiten vielleicht sogar jetzt die Möglichkeit eher da für sogenannte Zickzack-Wege, weil so diesen einen geraden Weg, den schafft doch eigentlich kaum jemand.
Ich glaube auch. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir dafür auch eine Liebe entwickeln, dass wir unsere Ambivalenzen feiern und dass wir uns einfach auch so annehmen, wie wir sind und dass wir, das ist doch nichts Negatives, wenn wir Umwege machen, was wir da alles mitnehmen auf dem Weg. Das ist fantastisch, wenn wir zurückblicken, dann sehen wir manchmal ja, was das alles dann letztlich für einen Sinn gemacht hat. Ich meine, man kann das Leben meistens nur mit dem Blick nach hinten verstehen, hat mal Kierkegaard gesagt, aber wir müssen es nach vorne hin leben. Und das ist halt, finde ich, das kann man mutig machen, mit aller Ambivalenz.
Das lässt sich jetzt schlecht toppen. Das war ein schönes Schlusswort am Pfingstmontag, aber eine Kleinigkeit gibt's noch. Wir haben nämlich immer ein Geschenk hier in SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute. Ja, und es war ja quasi schon ein Geschenk eben, die Musik von den Toten Hosen. Aber ich habe gedacht, Campinos Liebeserklärung an die Gebrauchslyrik. Das könnte Ihnen vielleicht gefallen.
Unbedingt.
Und noch die ein oder andere Inspiration geben fürs Selberschreiben.
Ach, cool.
Ja, viel Spaß bei der Lektüre. Und den SWR1-Beutel gibt es auch noch dazu zum Schlendern über den Hamburger Fischmarkt. Ne?
Genau, zeige ich für euch ein bisschen Flagge. Mache ich gerne.
Herzlichen Dank fürs Kommen, für die weite Anreise und alles Gute. Ulf Werner, kommen Sie gut nach Hause.
Vielen Dank.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu. Auf swr1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.